Also Apostelgeschichte. Wir befinden uns in der Apostelgeschichte, Kapitel 10.
Cornelius hört die Botschaft Gottes. Da erwiderte Petrus: Jetzt weiß ich, dass es wahr ist. Gott macht keine Unterschiede zwischen den Menschen. In jedem Volk nimmt er jene an, die ihn achten und tun, was gerecht ist. Ihr habt Gottes Botschaft für das Volk Israel gehört, von dem Frieden durch Jesus Christus, der Herr über alle ist. Ihr wisst, was überall in Judäa geschah, angefangen in Galiläa, nachdem Johannes der Täufer zu predigen begann. Und ihr wisst auch, dass Gott Jesus von Nazareth mit dem Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat. Er zog umher, tat Gutes und heilte alle, die vom Teufel bedrängt waren, denn Gott war mit ihm. Wir Apostel können bezeugen, was er in ganz Israel und in Jerusalem getan hat. Sie haben ihn umgebracht, indem sie ihn gekreuzigten. Aber Gott hat ihn 3 Tage später auferweckt. Danach ließ er ihn nicht vor dem Volk, sondern nur vor uns erscheinen, die Gott zuvor als seine Zeugen erwählt hatte. Wir waren es, die mit ihm aßen und tranken, nachdem er von den Toten auferstanden war. Und er befahl uns, überall zu predigen und zu bezeugen, dass Jesus von Gott zum Richter über alle Menschen, Lebende und Tote, bestimmt ist. Er ist es, den die Propheten vorausgesagt haben und von dem sie sagten, dass allen, die an ihn glauben, durch seinen Namen die Sünden vergeben werden. Die Nichtjuden empfangen den Heiligen Geist. Noch während Petrus sprach, kam der Heilige Geist über alle, die seine Botschaft hörten. Die jüdischen Gläubigen, die mit Petrus gekommen waren, staunten, dass Gott auch Nichtjuden den Heiligen Geist schenkte, denn sie hörten sie in anderen Sprachen reden und Gott loben. Da fragte Petrus: Wer könnte jetzt noch etwas dagegen einwenden, dass sie getauft werden, nun, da sie den Heiligen Geist empfangen haben, genau wie wir? Und er gab Anweisung, sie im Namen von Jesus Christus zu taufen. Anschließend baten sie Petrus, noch einige Tage bei ihnen zu bleiben.
Dankeschön. Ihr könnt den Text gerne auf an die Wand schmeißen. In Vers 34... Petrus tat seinen Mund auf und sprach: Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, auch im deutschen Volk, auch im rumänischen Volk, wo manche unserer Brüder gerade sind, ganz egal wo, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Es gibt also Menschen, die Gott fürchten und recht tun, und sie sind Gott angenehm. Das sind Menschen wie dieser Cornelius und seine Bekannten und Verwandten, die sich hier in seinem Haus versammeln. Und es ist nicht zufällig, dass Gott genau sie erwählt, dass sie die ersten Menschen aus den nichtjüdischen Völkern sein dürfen, die zum Glauben an Jesus kommen. Das sind Menschen, die hungrig sind, die schon auf dem Weg sind, den wahren Gott anzubeten. Dieser Cornelius, haben wir ja schon gesehen, der ist zwar ein Heide, weiß, wissen wir nicht genau aus welchem Volk, jedenfalls ein Soldat im römischen Heer. Aber er hat schon seine Umwelt, die geprägt war von Götzendienst der verschiedensten Art, die hat er schon hinter sich gelassen, weil er gesehen hat an den jüdischen Volk, an den jüdischen Synagogen, die es in vielen Städten des römischen Reiches gab. Das ist der wahre Gott. Und er hat sich nicht gescheut, den Mainstream hinter sich zu lassen. Und solche Männer und Frauen, die gibt es höchstwahrscheinlich in jedem Volk. Und das sind die Ersten, die zum Glauben an Jesus kommen. Es gibt dann auch Evangelisation, dann gibt es, wo du länger brauchst, wo man wirklich großen, langen Atem haben muss, wo vielleicht Widerstände am Anfang sind durch diese Menschen, die aber doch durch den Geist Gottes dann überführt werden, auch von ihrer Sünde und zum Glauben an Jesus kommen. Aber die Ersten, die von Gott erreicht werden, sind Menschen wie dieser Cornelius. Sie nehmen das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus und seiner Rettung, die nehmen das auf, sobald die das hören, weil die nach dem wahren Gott schon suchen oder ihn auch in dem Sinn gefunden haben, soweit es ihnen eben offenbart worden ist. Und wenn Paulus die Brüder und Schwestern gelegentlich in seinen Briefen bittet, betet auch für mich, damit Gott mir eine offene Türe schenkt, dann meint er genau so etwas. Dann meint er, hey, liebe Brüder und Schwestern, betet dafür, dass ich auf Menschen treffe in der nächsten Stadt, die so eine Gesinnung haben wie dieser Cornelius und seine Verwandten und Freunde. Und ich möchte auch euch das ans Herz legen. Betet füreinander um solche, dass ihr Begegnungen habt mit genau solchen Männern und Frauen, Kindern, Jugendlichen, alten Menschen, wo ihr merkt, die wollen das Heil haben, die wollen Jesus haben. Und du wirst es erkennen, das sind Menschen, die sind dann nicht ablehnend. Ich habe auch schon mit Menschen Gespräche geführt, guten Katholiken, ja, weil ich aus diesem Hintergrund komme. Oh, die waren nicht gerade die offene Tür, ja. Die waren sehr widerspenstig, ja. Da war nicht so, dass die gleich gesagt haben, hey, das ist ja echt super, was du mir da erzählst. Aber halte die Augen offen, die Herzensaugen, wo ihr in eurer Umgebung Menschen habt, die so eine offene Türe sind. Ihr könnt im Römerbrief Kapitel 2, ich werde es jetzt aus Zeitgründen einfach nicht tun, aber in Kapitel 2 des Römerbriefes, da findet ihr, dass Paulus solche Menschen beschreibt, in diesem Fall im Gegensatz zu widerspenstigen Juden, ja, denen er auch verkündigt. Vers 36. Gott hat das Wort dem Volk Israel gesandt und Frieden verkündigt durch Jesus Christus, welcher ist Herr über alles. Gott hat dem Volk Israel sein Wort gesandt. Wenn ihr die heutige Situation und die Situation seit Abraham anschaut, als das Volk angefangen hat, langsam zu entstehen, da will jemand, dass das Wort Gottes und das Volk Gottes gar nicht auf der Welt verkündigt wird. Das soll vernichtet werden. Das ist der letzte Hintergrund aller Feindschaft gegen Israel und die Gemeinde Jesu. Das hat 1000 Facetten, 1000 Gesichter. Diese Feindschaft begründet sich unterschiedlich, aber es hat immer denselben Geist und immer dasselbe Ziel, Gott eigentlich auszulöschen. Aber weil niemand Gott auslöschen kann und seinen Sohn Jesus Christus, muss man die Zeugen für ihn sind, die zumindest seinen Namen tragen, selbst wenn ihr Leben vielleicht nicht stimmig ist mit dem, was sie eigentlich leben sollten, das muss verschwinden von dieser Erde. Aber Gott hat sich eben entschieden, er hat Abraham, Isaak und Jakob und seine Nachkommen erwählt, um ihnen sein Wort zu geben durch die Propheten. Und zu allerletzt ist das Wort selbst Fleisch geworden, das Gott gesprochen hat durch unseren Herrn Jesus Christus. In ihm spricht Gott glasklar zu uns Menschen. Ganz einfach, unmissverständlich. Er ist das offene Buch. Ihn konnten die Menschen anfassen. Es ist uns aufgeschrieben, was er gesagt und getan hat zu unserem Heil. Durch ihn hat Gott Frieden verkündigt und Frieden geschaffen, eben durch unseren Herrn Jesus. Und das ist die Frage an jeden Menschen. Hast du Frieden mit Gott? Bist du versöhnt mit Gott? Hast du das im Herzen, dass du weißt, dass dir deine Sünden vergeben sind durch Jesus Christus? Er bietet dir das an. Das geht aber nicht automatisch. Er lädt dich ein, dass du dein Leben mit allen Sünden, die du hast, die brauchst du ihm gar nicht alle im Detail aufzählen, nur die, die dir bewusst sind, die ist gut, wenn du sie ihm bekennst und um Vergebung bittest. Aber er ist gekommen, um dich zu reinigen, dich anzunehmen, dich neu zu machen. Und dadurch hast du Frieden mit Gott, dass dir die Sünden weggenommen werden. Denn bei Gott kann keiner mit seinen Sünden bestehen. Es kommt auch niemand zu Gott, wenn er seine Sünden behält. Frieden mit Gott ist auch mehr als ein Gefühl. Manchmal spüren wir diesen Frieden und in unserem Herzen auch tatsächlich. Aber Frieden mit Gott bedeutet, du bist gereinigt durch Jesus Christus von deinen Sünden und deswegen kann dich Gott annehmen und dir seinen Geist geben. Dieser Jesus, der ist Herr über alles. Ihm gehört die ganze Schöpfung, weil Gott, der Vater, durch ihn alles geschaffen hat. Durch Jesus Christus ist alles geschaffen worden, was im Himmel und auf Erden ist. Das bekennen wir auch im Glaubensbekenntnis. Das Sichtbare und das Unsichtbare, Mächte und Gewalten, alles ist durch ihn geschaffen und geworden. Und wir können unser Leben aus freien Stücken ihm übergeben, obwohl wir ihm gehören. Aber wir können auch Abstand von ihm halten. Wir können tatsächlich autonom leben. Wir können seine Partner sein, auf Augenhöhe. Ihr merkt schon, das ist ein bisschen Ironie in diesen Sätzen. Aber genau das habe ich in der Theologie gelernt. Ja. Auf dem Jesus sein Leben übergeben, dass er auf deinem Thron sitzt. Das ist ja katastrophale Theologie. Ja. Das wollen wir nicht, sowas. Wie kann man sowas sagen? Das wird abgelehnt und zwar kategorisch. Ich erzähle euch das, damit ihr einfach nur im Ansatz wisst, warum auf den verschiedenen Kanzeln da nicht mehr viel rüberkommt. Vers 37. Ihr wisst, was in ganz Judäa geschehen ist. Übrigens, das ist eine ganz kompakte Zusammenfassung des Evangeliums. Wenn es dir selber schwerfällt, jemandem das Evangelium zu erklären, dann schreib dir einfach nur diese Bibelstelle auf. Die kannst du jedem Menschen nennen, kannst sagen, du, ich bin da vielleicht nicht so fähig, dir das zu erklären, aber lese einfach in der Apostelgeschichte, ich helfe dir, das aufzuschlagen, im Kapitel 10, ab Vers zum Beispiel 34 oder noch enger hier ab Vers 37. Petrus fasst hier das Evangelium in wenigen Sätzen zusammen. Ihr wisst, was in ganz Judäa geschehen ist, angefangen von Galiläa nach der Taufe, die Johannes predigte. Wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit heiligem Geist und Kraft, der ist umhergezogen und hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren. Denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen für alles, was er getan hat im jüdischen Land und in Jerusalem. Und dann geht der Text weiter. Den haben sie an das Holz gehängt und getötet. Den hat Gott auferweckt am dritten Tag und hat ihn erscheinen lassen, nicht dem ganzen Volk, sondern uns, den von Gott vorher erwählten Zeugen, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er auferstanden war von den Toten. Und er hat uns geboten, dem Volk zu predigen und zu bezeugen, dass Jesus von Gott bestimmt ist zum Richter der Lebenden und der Toten. Von diesem bezeugen alle Propheten, also das ganze sogenannte Alte Testament, dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. Wunderbare Zusammenfassung, was hier Petrus verkündigt. Das ist die Kurzform, ob du jetzt Matthäus Evangelium liest, ob du Markus liest, Lukas oder Johannes Evangelium. Hier kannst du in wenigen, eine, zwei Minuten das Evangelium lesen. Ich möchte es dir nahelegen, schreib es dir auf. Druck es dir vielleicht einfach auf ein Kärtchen aus, dass du in deinem Geldbeutel via Visitenkarte hast. Und wenn du jemand begegnest, wo du merkst, da hat eine Frage, was das mit diesem Jesus vielleicht auf sich hat, oder dann sagst du, pass auf, ich habe ein kleines Kärtchen, da habe ich da einfach draufgeschrieben, lese es mal durch. Da hast du in ganz wenigen Sätzen, worum es geht. Apostelgeschichte 10, meinetwegen schon ab Vers 34 oder 37, bis Vers, weit habe ich es vorgelesen, 43. Vielleicht ist dir das eine Unterstützung, eine Hilfe, ein Zeuge für Jesus zu sein. Vielleicht noch ein paar Gedanken dazu. Petrus sagt zu den Zuhörern, ihr wisst, was in ganz Judäa geschehen ist. Das kann man verschieden interpretieren. Wussten sie wirklich schon was von diesem Jesus? Haben sie da schon was mitgehört? So, aha, da ist vor wenigen Jahren, ist da dieser Jesus von Nazareth durch ganz Israel gezogen. Ja, hat viele große Sachen gemacht. Kann gut sein, dass sie da schon was mitbekommen haben. Aber sie haben sicher nicht die ganze Bedeutung von Jesus und dessen, was er gesagt und getan hat und bewirkt hat. Das ist bei ihnen sicher noch nicht angekommen gewesen, aber vielleicht haben sie von ihm schon gewusst. Das mit Jesus ist ja wirklich nicht so in aller Stille irgendwo passiert, sondern Jesus ist durch ganz Israel gezogen, von Ort zu Ort, um das Reich Gottes zu verkündigen. Menschen zu heilen, mächtige Wunder zu tun und den Menschen zu erklären, dass sie umkehren sollen zu Gott. Also das war schon in ganz Israel bekannt, sein Dienst. Und Petrus offensichtlich geht davon aus, dass sie da schon was mitbekommen haben. Und Petrus sagt, hey, dieser Jesus, der hat das getan, weil Gott mit ihm war. Der ist von Gott gekommen, den hat Gott mit seinem Geist gesalbt, deswegen konnte er all das tun. Hier sagt eigentlich Petrus schon etwas, hey, wir brauchen diesen Heiligen Geist, so wie Jesus ihn auch bekommen hat. Den brauchen wir, um seine Zeugen zu sein. So wie Jesus dann große Werke getan hat im Namen Gottes, so können auch nur wir das tun, wenn wir gesalbt sind mit dem Heiligen Geist. Er ist umhergezogen und hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren. Denn Gott war mit ihm. Jesus ist gekommen und das wirkt er auch heute weiter unter uns. Und so mancher von euch hat vieles mit ihm darin schon erlebt. Er befreit uns zuallererst von der Macht der Sünde. Liebe Geschwister, die Heilige Schrift lässt daran keinen Zweifel, dass jeder Mensch unter der Macht der Sünde steht. Und wir brauchen diese Erlösung und Befreiung, damit wir Gott dienen können, mit ihm und für ihn leben können. Und in dem Augenblick, in dem ein Mensch sein Leben Jesus übergibt, werden diese Fesseln gelöst. Da wirst du von Neuem geboren und erfüllt mit dem Heiligen Geist und kannst mit ihm leben und für ihn leben. Du bist befreit und das ist das größte Werk, was überhaupt an einem Menschen geschehen kann. Und wir können dieses Werk weiter tun. Wenn du einem Menschen hilfst, dass er Jesus sein Leben übergeben kann, indem du ihm einfach zum Beispiel diese kurze Zusammenfassung geben kannst, und wenn er dann noch Fragen hat, dann kann er mit dir reden, dann können der Schritte weitergehen. Du wirst merken, in dem Augenblick, wo er Jesus sein Leben übergibt, wird er ein neuer Mensch. Und das ist ein wunderbarer Dienst, zu dem wir berufen sind, Menschen in die Freiheit zu berufen durch Jesus Christus. Und wenn Gott uns Gnade schenkt, und ich bin überzeugt, dass er das auch immer wieder machen will, auch wenn ich, wie gesagt, ich bin da nicht, ich kann da keine Referenzen vorweisen, ja, aber ich bin überzeugt, dass Gott auch heute noch Heilungen schenken will. Heilung auch am Körper, aber auch Heilung scheint mir fast mindestens so wichtig, auch an der Psyche. Er ist gekommen, um uns gesund zu machen, heil zu machen. Aber ich will damit nicht sagen, er heilt jeden. Aber er will grundsätzlich, dass wir auf den Weg des Heils kommen. Und wenn wir Jesus annehmen, bewirkt es auch für unseren Leib und unsere Seele Gutes und Heilsames. Und es ist ein wunderbarer Dienst, zu dem wir berufen sind, zu dem wir alle berufen sind, liebe Geschwister. Wir sind wirklich Helfer für Menschen, dass sie in die Freiheit kommen, die Macht der Sünde loswerden. Vers 39b. Den haben sie an das Holz gehängt und getötet. Ach, ich habe das schon vorgelesen, entschuldigt. Vers 44. Da Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Was ist passiert? Ich werde jetzt wieder ein bisschen drauf rumreiten, aber es ist mir einfach ein Anliegen. Die haben vorher 10 Gebetsversammlungen gehabt und haben gebetet, dass da doch Gott Menschen retten möge. Steht es da? Nein. Da ist ein Mensch, der heißt Simon, mit Beinamen Petrus, der ist bereit, das zu tun, was Jesus ihm zeigt durch den Geist, der zu Heiden geht, der hingeht und bereit ist, ihnen zu verkündigen. Und ich möchte sagen, Menschen kommen durch Verkündigung zum Glauben und durch nichts anderes. Wenn du für jemanden betest, dann bete doch so: Herr, was willst du ihm Gutes tun durch mich? Dann hast dein Gebet eine Wirkung, weil dann kann Gott dich führen, wie du dem Menschen Gutes tun kannst, in irgendeiner Form. Und er so die Liebe Gottes einfach sehen kann, spüren kann und vielleicht zum Glauben kommt. Aber nimm diese Zeit, die du für Menschen beten willst, dass sie gerettet werden, lieber um zu ihnen hinzugehen. Ich habe überhaupt nichts gegen Gebet, versteht ihr das nicht? Aber die Richtung muss anders sein. Es gibt keine einzige Stelle, wo gebetet wird in der Bibel: Herr, mach, dass mein Bruder gerettet wird. Gott hat schon alles gemacht, was er konnte, damit dein Bruder gerettet wird. Und jetzt sucht er jemanden, der zu ihm hingeht. Ihr merkt schon, mir brennt es auf dem Herzen, weil wir, ich sage jetzt mal, da einfach wir sind so geprägt davon und wir verbraten zu viel Zeit mit den falschen Dingen und gehen nicht hin, und dann wird niemand gläubig. So einfach ist es. Wenn wir hingehen, werden Menschen gläubig. Du kannst selber das Bibelstudium machen. Wenn du mir eine Bibelstelle bringst, wo jemand betet: Herr, mach, dass der gläubig wird, dann gebe ich dir 10 €. Wenn du willst, auch einen Kasten Bier, wer lieber einen Kasten Bier will. Die ganze Heilige Schrift ist voll, dass wir für Menschen beten, zum Beispiel um Heilung. Die Heilige Schrift ist voll, dass wir für Brüder und Schwestern beten. Ihr könnt es euch anschauen. Paulus ruft auf, für ihn zu beten, dass er offene Tür hat. Ja? Völlig okay, aber das ist eine andere, versteht ihr das? Das ist eine andere Richtung von Gebet. Diese Männer und Frauen bei dem Cornelius, die haben das Evangelium verkündigt bekommen und deswegen sind sie zum Glauben gekommen. Und in 99,99% aller Menschen, die je zum Glauben gekommen sind, ist genau das der Weg. Und wenn der Herr jemand erscheint und er dadurch zum Glauben kommt, Dank sei Gott. Aber das sind von Milliarden von Christen, die es je gegeben hat. Einzelfälle. Und ich bin felsenfest überzeugt, dass selbst diese Menschen vorher schon von Jesus wussten. Wenn auch in, wie gesagt, nicht richtiger Form. Gott wird da Wege finden, ja, aber der Weg ist normal, dass wir hingehen und verkündigen, auf welchem Weg auch immer, wie du einfach gestrickt bist, so mach dir so, wie du, wie es dir liegt. Ja. Es gibt Menschen, die können sich in ein Zelt stellen und dort evangelisieren. Ja. Ich bewundere das. Ich bin das nicht. Aber Gott hat eben berufen, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Es gibt eben unterschiedliche Begabungen in der Leitung der Gemeinde. Aber die meisten Menschen werden gläubig durch dich und durch mich. Und dann kommt vielleicht noch ein nächster Schritt dazu und dann lädt mir jemand zum Glaubensgrundkurs ein. Und dann entscheidet sich vielleicht da jemand wirklich für Jesus und wird erfüllt mit dem Heiligen Geist. Aber er ist eigentlich der wichtigste Weg, den hast du ihn vielleicht geführt. Ja. Und die gläubig gewordenen Juden, Vers 45, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich, weil auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Und woran haben sie das erkannt, dass die den Heiligen Geist empfangen haben? Denn sie hörten, dass sie in Zungen redeten und Gott hochpriesen. Das sind ja, dem Petrus haben ja einige aus der Gemeinde in, woher ist er gekommen? Ich muss jetzt selber nachdenken. Joppe, war es Joppe? Oder war es Joppe, glaube ich, ne? War er zum Schluss, bevor er nach Caesarea gekommen ist. Und aus der Gemeinde in Joppe haben ihn doch, hat es ja geheißen, einige Brüder haben ihn begleitet. Gläubige, an Jesus gläubige Brüder. Und du hast vorgelesen, Johannes, vorhin in der Übersetzung, sie waren erstaunt. Ja, es war schon ein entsetztes Erstaunen, so wie es die Übersetzung hier gerade bei mir sagt. Das war diese hohe Mauer. Die wären von sich aus nicht auf die Idee gekommen, diesen Heiden das Evangelium zu verkündigen. Das war eine schier unüberwindbare Mauer, dass das Evangelium zu den Heiden gekommen wäre. Deswegen hat Gott alle Hebel in Bewegung gesetzt, Vision geschenkt, dem Petrus Vision, dem Cornelius. Die musste er zusammenführen, damit diese Mauer übersprungen werden konnte. Sonst säßen wir heute nicht hier, liebe Brüder, liebe Schwestern. Hier hat es begonnen, dass das Evangelium zu den Heiden kam und auch bis Senden gekommen ist. Und Gott sei Dank mittlerweile ziemlich in alle Welt, in alle Völker, in alle Sprachgruppen, sind noch nicht ganz alle erreicht, aber die allermeisten sind schon erreicht. Und hier hat es begonnen. Aber die sind wirklich, die haben das nicht erwartet, als die in das Haus von dem Cornelius mit dem Petrus reinmarschiert sind. Da haben die nicht erwartet, dass jetzt diese Heiden mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, so wie sie es auch erlebt haben vorher. Die waren völlig perplex. Ja. Aber da sie gesehen haben, sie haben angefangen, Gott zu preisen, diese Heiden, in neuen Sprachen zu beten, Gott zu preisen miteinander, daran haben sie das ganz eindeutig erkannt. Das ist offensichtlich in ihrem eigenen Leben vorher auch geschehen. Also wenn wir Jesus unser Leben geben und erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, der Heilige Geist bewirkt unter anderem, dass wir anfangen, Gott von Herzen zu preisen. Ihm aus unserem Mund, aus unserem Herzen die Ehre zu geben. Ihn anzuerkennen, wer er ist. Hast du schon mal das Lob Gottes gehört von jemand, der Jesus ablehnt? Er sagt, ist mir doch völlig egal. Hast du schon mal den Gott loben hören? Das Lob Gottes kommt von Menschen, die den Heiligen Geist empfangen haben. Die erkennen Gott an. Gott zu loben bedeutet, anzuerkennen, dass er Gott ist. Dass er der Schöpfer aller Dinge ist, dass er das Heil durch Jesus bewirkt hat und dass wir ihn brauchen. Dass wir ihm gehören sowieso, weil er alles geschaffen hat. Und jetzt gehören wir ihm vom Herzen her. Unser persönliches Leben, das er uns geschenkt hat, geben wir ihm in seine Hände. Das bedeutet gläubig werden. Nun ist es bei vielen von uns so, nach der Erfahrung, dass wir anfangen, Gott zu preisen, aber nicht unbedingt, dass die meisten von uns auch gleich in neuen Sprachen beten. Das ist einfach ein Erfahrungswert. Ja. Das stellt keine Wahrheit dar, sondern es ist einfach eine Erfahrung, dass in unseren Breiten viele Menschen zum Glauben kommen, Gott wirklich von Herzen preisen, aber nicht unbedingt gleich anfangen, in neuen Sprachen zu beten. War bei mir auch nicht anders. Ich kann euch nicht erklären, warum das so ist. Aber Gott ist gnädig und führt viele, wenn du den Hunger hast durch den Heiligen Geist, auch dahin, wenn du das dann irgendwann hörst und ein bisschen vielleicht mehr verstehst, was bedeutet denn das in neuen Sprachen zu beten, dann empfängst du das auch und fängst an, so ganz langsam und allmählich in neuen Sprachen zu beten. Und wie gesagt, in aller Regel geschieht es dann, man fängt es an, vielleicht mit einem zusammen. Also ich hätte mich da gescheut, gleich in einer größeren Gruppe das zu machen. Ich habe mit meinem damals engsten Bruder im Herrn, der mich maßgeblich zum Glauben an Jesus geführt hat, mit dem habe ich angefangen, in neuen Sprachen zu beten. Und dann zu Hause für mich habe ich dann immer weitergemacht und mir gedacht, was ist denn das? Ja, ist es wirklich von Gott? Und ja, gut, ihr kennt diese Gedanken wahrscheinlich auch alle. Je mehr man es praktiziert, desto klarer wird es einfach. Es baut einen auf. Es ist nichts, wie will ich sagen, wenn du Gott mit deinem normalen Verstand preist, ist es genauso gut. Manchmal hilft es einfach, in neuen Sprachen beten zu können. Wenn ich manchmal mir irgendwie nicht so recht mehr einfällt, was ich sagen kann, oder wenn ich ziemlich down bin, oder solche Situationen, da hilft mir das, einfach etwas beten zu können, wo ich gar nicht mich bemühen muss, zu verstehen. Auch mich nicht bemühen muss, zu formulieren. Und auch das ist völlig okay, wenn du das, ja. Aber es ist so ein Gebetshilfe, Gebetsgeschenk, sage ich jetzt mal, das Gott uns gerne gibt. Und wenn du es empfangen möchtest, dann such dir einfach jemand, mit dem du da starten kannst. Du kannst auch für dich alleine in deinem Kämmerle es einfach starten und probieren. Aber manchmal ist es eine Hilfe, mit jemandem zu beten, der dann mit dir zusammen einfach anfängt, in neuen Sprachen zu beten, weil er schon länger praktiziert. Das ist einfach nur so Hilfe, wie du das empfangen kannst und praktizieren kannst. Da antwortete Petrus, Vers 46b, kann auch jemand denen das Wasser zur Taufe verwehren, die den Heiligen Geist empfangen haben, ebenso wie wir? Das war für Petrus und seine Begleiter Gottes Argument. Sie haben den Heiligen Geist empfangen, wie wir. Er sagt, so ähnlich wie wir am Anfang von Pfingsten, so ganz, so hat Gott auch bei denen jetzt ihr Herz erfüllt mit dem Heiligen Geist zu preisen Gott, beten in neuen Sprachen. Wer sind jetzt wir, dass wir sagen, nee, ihr müsst euch vielleicht noch beschneiden lassen, ihr müsst jetzt erst noch das oder das anfangen zu praktizieren. Nein, ihr gehört Jesus, genau wie wir habt ihr den Heiligen Geist empfangen. Da können wir nichts dagegen sagen. Jetzt dürft ihr genauso auf den Messias getauft werden, weil er hat euch angenommen. Denen das Wasser zur Taufe verwehren, die den Heiligen Geist empfangen haben, ebenso wie wir. Und er befahl, sie zu taufen in dem Namen Jesu Christi. Das wird manchmal als Argument gebracht für Menschen, damit sie sich taufen lassen. Liebe Geschwister, das glaube ich ist wirklich eine falsche Anwendung dieser Bibelstelle. Denn Petrus hat nicht den jungen Gläubigen befohlen, dass sie sich taufen lassen jetzt, sondern er hat seinen Begleitern befohlen. Das ist eindeutiger im Textzusammenhang. Und er hat befohlen, dass sie getauft werden. Ja, also er hat gesagt, so, jetzt aber Flotti, ja, jetzt tauft ihr die bitte, weil Gott hat jetzt gehandelt. Wir können es nicht weiter verwehren, das ist der Zusammenhang. Ich glaube, dass diese Heiden, die jetzt den Heiligen Geist empfangen haben, denen brauchtest du das nicht befehlen. Die waren offen. Die haben gesagt, Herr mit, dem Jesus wollen wir auch öffentlich bezeugen und deswegen lassen wir uns auf ihn taufen zur Vergebung unserer Sünden. Dieser Befehl geht ganz eindeutig an seine Mitjuden. Und die haben es ein bisschen einfacher, Taufbecken sage ich jetzt mal, ja, haben die an jede Ecke gehabt, ich übertreibe ein bisschen. Jede Synagoge hatte ein Taufbecken. Geh heute in der Synagoge irgendwo, auch in Deutschland, wo es noch welche gibt oder wieder welche aufgebaut worden sind, da wirst du denken, oh, ist das eine christliche Gemeinde oder wie? Da ist ja ein Taufbecken. Ja? Schaut genauso aus wie unsere Taufbecken. Warum? Weil wir es von ihnen haben. Ja. Sie haben die Taufe schon längst vor uns gehabt, nur nicht auf den Namen Jesu. Ja. Und diese Taufbecken, die sind wirklich zum Reintauchen. Ja. Die müssen das viel häufiger praktizieren übrigens als wir. Wenn wir einmal auf den Namen Jesu getauft worden sind, dann ist es gut. Bei denen gibt es noch vom Gesetz her verschiedene Waschungen. Aber die Taufe ist eine Waschung, das sieht man auch daran. Wir werden von unseren Sünden abgewaschen. Wir werden nicht besprengt, sondern dein ganzer Körper wird sinnbildlich abgewaschen. So hat Jesus dich gereinigt durch sein Blut vollkommen. Und es ist gut, wenn du ganz untergetaucht wirst. Das ist das Zeugnis, der Siegel von wirklich Haut, von Kopf bis Fuß bist du angenommen, bist du reingewaschen, bist du gerecht gemacht, hast du das weiße Kleid angezogen bekommen. Dafür steht die Taufe als Siegel für dich. Wenn der Teufel dich anklagt, dann kannst du sagen, Jesus ist für mich gestorben und er hat mich ganz angenommen, so wie ich in meiner Taufe ganz gereinigt worden bin. Ich gehöre Jesus mit Haut und Haaren. Und er befahl, sie zu taufen in dem Namen Jesu Christi. Da baten sie ihn, nachdem sie getauft worden sind, dass er noch einige Tage da bliebe. Ja, ich finde es auch wichtig, Petrus hat gesagt, okay, ich bleibe da, ich werde euch jetzt noch weiter unterweisen. Die Unterweisung aus dem Wort Gottes, ihr Lieben, ist eine zentrale Tätigkeit gewesen in den ersten Gemeinden. Und in der Regel viel, viel mehr, als wir das haben. Natürlich muss ich das als jemand, der mehr lehrhaft ist, muss ich das natürlich sagen. Nein, das ist so gewesen. Der größte Teil des Gottesdienstes war Lesung aus der Schrift und Interpretation der Schrift. Umso mehr bei den Gemeinden, die in den anderen Völkern entstanden sind, weil die kannten das Wort Gottes gar nicht. Ja, damit sie das Wort Gottes kennenlernen, wurde das Wort Gottes vorgelesen. Hört euch an, was Paulus dem Timotheus zum Beispiel schreibt oder dem Titus. Ja. Lest das Wort vor, weil das Hauptpunkt war im Gottesdienst. Der Petrus ist hier in seiner Berufung übrigens: Dir werde ich die Schlüssel des Himmelreiches geben. Und alles, was du auf Erden binden wirst, wird auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, wird auch im Himmel gelöst sein. Er löst hier die Tür für das Reich Gottes. Er macht sie auf, sperrt sie auf für die Heiden. Das ist diese Berufung, ja, die er hat. Er hat den Juden das Reich Gottes aufgeschlossen an Pfingsttag. Er hat den Samaritanen das Reich Gottes aufgeschlossen, als er mit Johannes zusammen dorthin gegangen ist, nachdem Philippus dort schon verkündigt hatte und getauft hatte. Und er hat jetzt den Heiden das Reich Gottes aufgeschlossen. Jetzt geht das Evangelium sozusagen durch die ganze Welt. Das ist, was Jesus dem Petrus aufgetragen hat. Du sollst in allererster Linie, du sollst da vorangehen. Alle anderen dann natürlich mit, ja. Aber du sollst dazu bereit sein. Das ist ein ganz wichtiger Part von deinem Dienst, dass du das Reich Gottes aufschließt, ja, und übrigens auch zuschließt, ja, wie zum Beispiel dem Simon, dem Zauberer in Samaria. Der ist getauft worden. Er hat gesagt, ja, ich gehöre auch dem Jesus. Ja. Aber sein Herz war nicht echt dabei und das hat der Petrus nachher gesehen. Und dann hat er gesagt, du, könnt ihr nachlesen, waren keine so, ja, wenn wir das zu jemand, der zur Taufe kommt und im Nachhinein das sagen müssen, das wäre schade. Ja. Aber dem hat er es wieder zugeschlossen. Der hat ihm klar und klipp und klar gesagt, du gehörst nicht dazu. Ja. Und wenn es nicht umkehrst, wird das Gericht über dich kommen. Ich möchte euch noch anbieten, wer das möchte, kommt, wer sein Leben Jesus geben möchte, kommt nach vorne nachher. Ich weiß nicht, ob jemand da ist, der diesen Schritt noch nie gegangen ist. Du kannst es auch für dich in deinem Herzen tun. Sag einfach, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Mehr brauchst du gar nicht sagen. Wenn es von Herzen ist, wirst du merken, dass der Heilige Geist dich erfüllen wird. Aber wir beten auch gerne mit dir, wenn du das möchtest. Komm auf mich zu. Manuela wird sicher mitbeten, Johannes wird mitbeten, der Tibi und die Susanne. Ja. Wir werden vielleicht 2 Minuten nach dem Gottesdienst noch dastehen, länger nicht. Also wir warten da nicht noch eine Viertelstunde oder so. Ja. Es ist einfach eine Einladung, wenn niemand kommt, weil der Bedarf nicht da ist, ist das auch völlig okay. Aber wir möchten das Angebot machen und ich bete dann auch gern für dich um die Taufe im Heiligen Geist, aber erst nachdem du dein Leben Jesus gegeben hast. Das ist die Voraussetzung. Ja? Und diese Einladung steht, weil Jesus für jeden gestorben ist. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns durch Jesus Christus Frieden mit dir ermöglichst, dass du uns die Sünden wegnimmst, dass du uns rettest und auch heilst, dass du in unser Leben reinkommst, ja, damit wir wirklich gesund werden. Danke, du hast Gutes für uns. Du willst, dass wir aus den Fängen der Sünde und des Todes und auch des Teufels herauskommen. Und danke, dass du uns auch berufen hast, die Brüder und Schwestern, Herr, die dir schon gehören, dass du uns berufen hast, dein Evangelium weiterzureichen. Immer weiter, Herr. Ja, dass alle Menschen nach Möglichkeit in unserem Umfeld zumindest verstehen können, was du für sie hast und wer du bist. Der Sohn des lebendigen Gottes und der das Heil für uns gebracht hat. Wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wirken, Herr. Amen.